NDR Info. Redezeit.
Die große Koalition rückt näher. Gut oder schlecht für die Demokratie? So lautet das Thema heute Abend in der Redezeit. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Der wohl wichtigste Politiker in diesen Tagen ist der Bundespräsident. Während diese Sendung läuft, hat Frank-Walter Steinmeier die Parteichefs von CDU, CSU und SPD, also Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz, ins Schloss Bellevue eingeladen, um einen Ausweg aus der Krise, um die Bildung einer neuen Bundesregierung zu suchen. Geht es nach den Spitzen der Union, einigen führenden Sozialdemokraten und einem Großteil der Medien, dann gibt es nur eine Lösung, die Neuauflage der Großen Koalition. Aber wäre sie wirklich die beste Lösung für Deutschland? Für welche Politik stünde das Bündnis, das ja auch schon die vorherige Regierung gestellt hat? Und wie stark oder schwach ist dann die Opposition, die dann ja immerhin von der AfD angeführt würde? Über diese und weitere Aspekte der GroKo-Debatte wollen wir heute Abend diskutieren. Mit Ihnen und mit Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 44 1777 oder anders gesagt 08 dreimal die 0 441 und dreimal die 7. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung ndr.de/redezeit. Das ist unsere Webadresse und dort müssen Sie dann das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Ist das Bündnis der Volksparteien tatsächlich unverzichtbar, um Deutschland stabil zu halten? Was wäre mit einer Minderheitsregierung? Wäre die eine Alternative? Und was würde aus der SPD, die in die Opposition gehen wollte und nun womöglich doch über eine Regierungsbeteiligung verhandelt? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 44 1777. Wer also stellt die nächste Bundesregierung? Thomas Christis hat Passanten auf der Straße gefragt, was glauben Sie, kommt die Große Koalition?
Ich glaube nicht, dass die GroKo kommt. Da weiß man aber, was man hat.
Ich denke doch. Ich denke letztendlich schon, wird sie kommen. Mit ein bisschen jetzt erstmal so abwägen, aber letztendlich Neuwahlen. Ich glaube, da kommen auch alle schlecht bei weg.
Ich glaube so, dass was der Wähler gewählt hat, das ist nicht wirklich umsetzbar bei einer großen Koalition.
Einzige Möglichkeit noch, ne? Wäre das kleinere Übel. Was anderes kommt ja nicht mehr in Frage.
Also ich bin ja für eine Minderheitenregierung. Sollen sie probieren. Da wird das Parlament halt gestärkt, ne? Und das finde ich gut. Dass die Parlamentarier auch mal wieder ein bisschen Macht haben und ein bisschen mitmachen können, ne?
Ich würde eine Neuwahl nicht so gern favorisieren. Aber eine große Koalition ist auch wieder schlecht. Es ist irgendwie, der Wurm ist da drin.
Also es werden Gesetze durchgewunken, die wahrscheinlich anders ausgefallen wären, wenn es eine Opposition oder eine starke Opposition gegeben hätte.
Die Opposition hat dann eigentlich nicht die Stärke, um dagegen mal zu stimmen. Das ist also auch schwierig. Also es ist insgesamt, finde ich, eine schwierige Situation. Ich könnte jetzt nicht sagen, was wäre besser für Deutschland.
Außerdem verstehe ich die SPD nicht, die sich jetzt wieder auf so ein Spielchen einlässt. Ich kann also eine sozialdemokratische Politik da überhaupt nicht mehr erkennen. Aber es wird weitergemacht.
Ein Stimmungsbild von der Straße, aufgenommen von Thomas Christis. Zu unseren Experten in der heutigen Redezeit. Als erste begrüße ich Professorin Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing und zugeschaltet aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Frau Münch, wir hören in diesen Tagen so häufig die Behauptung, dieser oder jener Weg zur Lösung der Regierungsbildungskrise sei mehr oder weniger zwingend, unverzichtbar. Was sagt da eigentlich unser Grundgesetz? Was genau ist da festgelegt und was entspricht vielleicht eher politischem Wunschdenken?
Also das Grundgesetz hat da tatsächlich ganz gut Vorsorge getroffen. Das ist schon bemerkenswert, dass man also 1949 natürlich auch diese Situation eingerechnet hat, auch wenn sie bis jetzt noch nie eingetreten war. Und im Grunde jetzt, wir überlegen ja alle, was könnte jetzt eigentlich passieren. Die eine Möglichkeit ist, das wäre ja dann ganz normal, dass doch eine sogenannte große Koalition, so groß ist sie ja gar nicht mehr, zustande kommt. Dann wird ganz normal die Kanzlerwahl stattfinden, wäre so, wie wir es kennen. Aber das Grundgesetz sieht eben auch die Möglichkeit vor, dass es womöglich eben nicht zu einem Mehrheitskanzler reicht. Und dann haben wir eben diese Möglichkeit, dass beim dritten Wahlgang dann unter Umständen ein Minderheitenkanzler, Minderheitenkanzlerin gewählt wird. Und dann muss eben der Bundespräsident entscheiden. Und deshalb sagen eben viele Leute jetzt auch sehr zu Recht, dass der Bundespräsident in dieser Situation eine ausgesprochen wichtige Position hat, weil er eben dann die Abwägung treffen muss, was ist das kleinere Risiko für die politische Stabilität in der Bundesrepublik? Ist es ein Minderheitenkanzler oder sind Neuwahlen das kleine Risiko? Würde sich etwas zum Positiven verändern? Und das ist eine ganz wichtige Abwägung, die er natürlich aber nicht alleine trifft. Deshalb führt er ja jetzt schon im Vorhinein all diese Gespräche.
Nun sind ja gerade diese Artikel im Grundgesetz aufbauend auf den Erfahrungen der Weimarer Republik, wo es ja oft unregierbare Parlamente gegeben hat. Was würden Sie daraus ablesen? Ist der Wunsch nach einer klaren Mehrheitskoalition auch im Grundgesetz verankert oder wird es da tatsächlich offen gelassen?
Also grundsätzlich besteht natürlich in der Bundesrepublik, wir haben ein Regierungssystem, das so funktioniert, dass es mit einer parlamentarischen Mehrheit eigentlich funktionieren sollte. So ist das ganze Grundgesetz konstruiert. Das Parlament ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig. Also man will eine starke, man will eine handlungsfähige Regierung. Das Grundgesetz ist so gedacht. Aber für den Fall der Fälle gibt es eben diese Möglichkeit, wenn man zu dieser stabilen Mehrheit dann doch nicht kommt, anders zurechtzukommen. Also auch eine Minderheitenregierung hat ein zusätzliches Instrumentarium, um zum Beispiel einen Haushalt verabschieden zu können. Also insofern hat man an diese Instabilität durchaus gedacht. Aber natürlich, das haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes schon gehofft. Und bis jetzt hat es ja auch immer funktioniert, dass die parlamentarische Mehrheit für einen Kanzler, eine Kanzlerin vorhanden ist.
Also rechtlich sind die Optionen alle möglich. Damit komme ich zu unserem zweiten Gast in der Runde. Und zwar sitzt die in ihrem Büro im Berliner Hauptstadtstudio der ARD. Es ist die Leiterin unserer Gruppe von NDR Hörfunk-Korrespondenten, Anja Günther. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Günther, Sie werden sich an der Redezeitdiskussion heute Abend beteiligen, aber auch mit einem Auge immer darauf gucken, wann die Teilnehmer der Runde beim Bundespräsidenten das Schloss Bellevue wieder verlassen und wenn es da was Interessantes gibt, uns gegebenenfalls live noch in der Sendung über die aktuelle Entwicklung informieren. Dafür jetzt schon mal vorsichtshalber schönen Dank. Kann auch sein, dass es nicht passiert, wenn es dort länger dauert oder niemand was sagt. Aber von Ihnen wollte ich zunächst ganz gerne wissen, ob denn eine Neuwahl, die zum Beispiel SPD-Chef Martin Schulz ja lange favorisiert hat, im Berliner politischen Betrieb noch eine ernsthafte Option ist.
Die Neuwahl ist immer noch eine Option, aber sie ist quasi eigentlich der letzte Ausweg, denn die meisten Beteiligten wollen eine Neuwahl eigentlich nicht und vor allen Dingen auch nicht der Bundespräsident. Er hat ja heute die drei Parteichefs Merkel, Seehofer und Schulz eingeladen, um eine Neuwahl vielleicht doch noch zu verhindern. Frank-Walter Steinmeier hat klar gesagt, die Bürger haben am 24. September entschieden und die Parteien sind jetzt gefordert, auf Basis dieses Bundestagswahlergebnisses eine Regierung zu bilden. Diesem Auftrag der Wähler dürfe sich niemand entziehen. Und in der Tat wäre eine Neuwahl schon ein ziemlich verheerendes Signal, nämlich dass die Parteien keine Verantwortung übernehmen wollen und quasi auch signalisieren, das Wahlergebnis passt uns eigentlich nicht. Und die Neuwahl birgt natürlich auch eine Gefahr, nämlich dass das Ergebnis so ähnlich ausfallen könnte wie am 24. September. Und dann ist die Frage, was dann? Geht dann alles wieder von vorne los?
So ähnlich sehen ja die aktuellen Umfragen auch aus, mit nur kleinen Ausschlägen bei den Parteien. Ist denn keine der Fraktionen, keine der Parteien für solche Neuwahlen oder gibt es da einzelne Vertreter, die dann doch sagen, uns wäre das lieber?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass alle versuchen, irgendwie noch einen Ausweg zu finden aus dieser Neuwahl, sei es nun eine große Koalition oder vielleicht eine Minderheitsregierung, toleriert von der SPD oder auch ohne Tolerierung, weil allen natürlich bewusst ist, diese Neuwahl hat auch die Gefahr, dass zum Beispiel, da erinnern auch einige Abgeordnete ihre Parteien daran, dass einige Abgeordnete, die neu ins Parlament gekommen sind, möglicherweise ganz kurz danach wieder rausfliegen und gar keine Zukunft mehr in diesem neuen Bundestag haben. Das ist natürlich auch eine große Gefahr. Also die Neuwahl ist schon noch im Hinterkopf, aber eigentlich als letztes Mittel, denn nicht alle Parteien können sich wirklich ausrechnen, auch viel zu gewinnen bei dieser Neuwahl. Also da gibt es schon ein Risiko, dass es eben genau das gleiche Ergebnis gibt wie am 24. September.
Ist also die Große Koalition die einzig sinnvolle Alternative? Kann es auch eine Minderheitsregierung sein? Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie an 08000 44 1777, unsere Telefonnummer. Der dritte im Bunde unserer Redezeitexperten heute Abend, das ist der Berliner Politologe und Parteienforscher Professor Gero Neugebauer. Auch ihn haben wir ins ARD-Hauptstadtstudio eingeladen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Münch. Guten Abend, Herr Weidemann.
Herr Neugebauer, Ihr Fazit der vergangenen Legislaturperiode lautet, kurz gesagt, die SPD muss in die Reha. Nun kommt es ja aber auf die SPD besonders an in der augenblicklichen Gemengelage. Was müsste die Partei denn tun, um jetzt einerseits die Schlappe bei der Bundestagswahl zu verarbeiten und sich zu erneuern, aber andererseits am Ende nicht als eine Hauptverursacherin des Regierungschaos dazustehen?
Sie müsste innerhalb kurzer Zeit das tun, was sie zumindest in den letzten, ich bin mal ein bisschen groß, 15 Jahren versäumt hat, nämlich ein langfristiges Programm zu erarbeiten, auf deren Grundlage sie dann politische Angebote machen kann. Sie müsste ihr personelles Angebot so gestalten, dass Wählerinnen und Wähler nicht bei jeder Wahl von neuen Kandidaten überrascht werden, zu denen sie dann mühsam oder gar kein Vertrauen fassen. Sie müsste sich dazu überlegen, dass sie in letzter Zeit auch deshalb verloren hat, weil sie ihre Stammwähler nicht gepflegt hat. Also wie kriegt man die eigentlich wieder? Und dann müsste sie auch eine neue Machtperspektive sich einfallen lassen und nicht zuletzt die Erfahrung aus den letzten großen Koalitionen ziehen, sowohl aus den Ländern als auch im Bund. Und da wird sie sehen, dass sie all das nicht schaffen konnte, weil sie in dieser großen Koalition keinen erkennbaren Nutzen hatte. Außer, dass sie natürlich sagen konnte, ja gut, eine oder andere Forderung haben wir durchbringen können, aber manche 100% oder manche nur noch 60%, sodass sie dann eigentlich auch nicht mehr als originär sozialdemokratisch erkennbar waren.
Aus Ihrer Sicht wäre die Schlussfolgerung dann überhaupt keine große Koalition, wenn man an die Interessen der SPD und ihrer Wähler denkt, oder eine ganz andere große Koalition?
Keine große Koalition unter Führung der Union mit der SPD als zweite Partei. Ganz klipp und klar, die SPD ist im Parteienwettbewerb in der Bundesrepublik benachteiligt. Es gibt eine sozusagen Konfiguration, die spielt immer eine Rolle, wenn es darum geht, wenn die Leute sagen, na, wen wählen wir eigentlich? Und wenn sie sich überlegen, dreimal hat die SPD gewonnen bislang, die übrigen immer die Union, dann haben wir 16 Länderregierungen gehabt unter Führung der CDU, CSU, davon, aus denen ist dann die SPD in 9 Fällen rausgegangen als Verlierer, nämlich in die Opposition. Und nur 4 sind fortgesetzt worden. Also es ist nicht so viel, was da die SPD bisher gewonnen hat aus diesen Koalitionen. Und das andere ist, ich glaube, das ist auch ein Problem, was Herr Steinmeier betrifft. Parteien stehen zwischen Bürger, zwischen Gesellschaft und Staat. Herr Steinmeier wirft einen Blick auf die Parteien und sieht sie als Instrumente, die staatspolitische Verantwortung zu erfüllen haben. Die Bürger sagen, die Parteien sollen unsere spezifischen Interessen umsetzen. Und wenn dann, wie ja auch schon angesprochen worden ist, von den befragten Passanten. Manche sagen, ja, was war da eigentlich noch sozialdemokratisch? Ja, wie will dann die Partei ihr Profil schärfen? All das, was sie bisher versäumt hat, machen, wenn es wieder eine große Koalition geht.
Also ein Dilemma insbesondere für die SPD. Entweder opfert sie sich selbst für die Stabilität der Regierung oder sie geht den konsequenten Weg, so wie Herr Neugebauer es schildert, und riskiert dann, dass es keine klaren Mehrheiten gibt. Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? 08000 441777 ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich über unser Mikrofon hier an der Sendung beteiligen wollen. Sie können aber ja auch schreiben, ndr.de/redezeit. Und das haben 2 unserer Hörer getan, die sehr unterschiedliche Vorstellungen und Auffassungen von der Großen Koalition haben. Da ist zum einen Gudrun Dübbert aus Heist, die schreibt: Irgendwie kann ich die ganze Aufregung nicht mehr verstehen. Gefühlt mag der September mit der Wahl lange her sein. Aber ich kann mich an den ganzen Monat und die Monate davor noch recht gut erinnern. Das Ergebnis war am Wahlsonntag vorhersehbar. Es wurde gleichzeitig dann nach den Vorlieben der Wähler für die nächste Regierung gefragt. Das Ergebnis war, die Mehrheit war für die Große Koalition. Und bei der Nachfrage über die Zufriedenheit war ebenfalls eine Mehrheit mit der Arbeit der Regierung, also der Großen Koalition, zufrieden. Von diesen Umfragen ist heute überhaupt nicht mehr die Rede. Ich war mit der Großen Koalition zufrieden, habe aber auch nicht entsprechend gewählt. Ich wollte Vielfalt in der Opposition. Also eine Stimme pro Große Koalition, wenn auch mit einigen differenzierten Anmerkungen. Ganz anders sieht das Dieter Panthenius aus Bordesholm. Der schreibt: Nicht wieder eine GroKo, das wäre das Ende der SPD als einer großen Partei. Das Gerede von der Verantwortung für das Land ist doch nur Manipulation. Verantwortung hat die jeweilige Partei in erster Linie ihren Wählern gegenüber. Wenn ich SPD gewählt habe, will ich nicht Merkel bekommen. Soweit also, und sehr unterschiedliche Hörerstimmen. Frau Professor Münch, Können Sie dieses Dilemma der SPD auch nachvollziehen und was würden Sie der Parteiführung raten?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich gebe grundsätzlich dem Kollegen Neugebauer auch recht und auch dem Hörer, dessen Position Sie gerade vorgelesen haben, das kann ich schon nachvollziehen. Tatsächlich ist der SPD bis jetzt die Große Koalition unter Angela Merkel jeweils nicht gut bekommen, das stimmt schon. Juniorpartner tut man sich relativ schwer, das hat aber einerseits natürlich mit der Konstruktion bisher der Großen Koalition zu tun. Das hatte aber meines Erachtens jetzt auch beim letzten Mal wieder auch wieder mit dem Kanzlerkandidaten der SPD zu tun. Wenn man während des Wahlkampfes das Gefühl hat, dass ein Kanzlerkandidat der SPD da antritt und im Grunde über die erreichten sozialpolitischen ja durchaus Errungenschaften der SPD, die im Grunde auch gar nicht so recht würdigt, eine neue Zeit für die Gerechtigkeit ausruft und man den Eindruck bekommt, dass die SPD anscheinend gar nicht an der Regierung beteiligt war, dann klafft da ja auch was auseinander. Also insofern ist es nicht nur dieses Problem des Juniorpartners, sondern meines Erachtens hat sich das bis jetzt unglücklich auch immer gepaart mit Kanzlerkandidaten, die nicht so recht jeweils zur Programmatik der SPD gepasst haben. Aber natürlich nichtsdestotrotz, dieses Grunddilemma ist vorhanden. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht der Auffassung, dass Parteien nur ihre Wählerschaft im Blick haben sollten. Also ich bin schon der Auffassung, wer sich in der Bundesrepublik zu Wahlen stellt, an Wahlen beteiligt, wer dafür ja auch öffentliche Gelder bekommt, der macht es nicht nur zum Amüsement und zum Belieben seiner Wählerschaft, sondern der hat sich bereit erklärt, politische Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass man jetzt nicht alle Kreuze tragen muss, dass man aber das durchaus eine zumutbare Aufgabe und Verantwortung für die Sozialdemokraten ist. Und auch diese Sorge, die wir früher hatten bei großen Koalitionen, dass da womöglich eine Opposition an die Wand gedrängt wird, das ist ja gar nicht mehr. Es ist keine große Koalition mehr. Es ist inzwischen das, was früher mal eine kleine Koalition von der Mandatszahl war. Das macht es für die SPD nicht einfacher. Aber ich finde, man sollte die personellen und programmatischen Probleme der SPD nicht nur der Großen Koalition zuschreiben, sondern auch der SPD selbst. Und ob sie die in der Opposition löst?
Hat die SPD denn eine größere Verantwortung als zum Beispiel eine FDP oder die Grünen, weil sie einfach auch mehr Stimmen bekommen hat aus ihrer Sicht?
Naja gut, sie ist tatsächlich stärker und insofern, also mandatstärker und insofern würde ich schon sagen, ist es jetzt eben die Verantwortung, weil die andere Variante eben nicht geklappt hat. Ja, würde ich schon so sehen. Wobei es natürlich auch von der zeitlichen Abfolge jetzt eben auf die SPD zuläuft, mangels anderer Alternativen. Und meines Erachtens kann auch eine Minderheitsregierungstolerierung jetzt vornehmlich durch die SPD, was wäre da für die SPD gewonnen? Also zumindest, wenn man sich auf so eine Konstellation einschießt und einstellt, dass es nicht nur wechselnde Mehrheiten sind, dann hätte die SPD die Positionen und die Ämter nicht und in die Verantwortung würde sie trotzdem auch genommen. Also das könnte keine Lösung sein. Wenn, dann wäre die einzige Alternative zur Großen Koalition tatsächlich diese ständige Suche nach neuen, nach wechselnden Mehrheiten.
Okay, Frau Münch, darauf wollen wir später nochmal eingehen in der Sendung, gerne auch, also sozusagen die Alternativen zur Großen Koalition und die Konsequenzen. Aber wir haben einen Hörer, der angerufen hat, Rainer Bergmann aus Glückstadt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Bergmann, sind Sie für oder gegen eine Große Koalition?
Ich bin für eine Große Koalition. Und zwar, ich muss einem Mitredner hier, diesen Herrn Neugebauer, ganz energisch widersprechen. Ja, er hat es so dargestellt, ja, die SPD verliert ihr Profil und so weiter, etc. pp. Das ist ein sehr egoistischer Standpunkt. Denn der Slogan der SPD war es doch immer, erst das Land und dann die Partei. Aber so wie der Herr Neugebauer das darstellt, das sieht ja so aus, als wenn die Parteien ein Selbstzweck wären, um sich auf Kosten des Volkes zu profilieren. Ja? Mhm. Das finde ich ein sehr, sehr schlechter. Muss ich wirklich ablehnen, was Herr Neugebauer da gesagt hat. Ich bin auf jeden Fall für eine Große Koalition, ganz einfach zum Wohle des Volkes, zum Wohle der Gemeinschaft. Ja?
Herr Bergmann, würden Sie das sozusagen deshalb so begründen, weil das eine stabile Mehrheit ist oder auch weil Sie die Inhalte, also das, wofür die Große Koalition in der Politik steht, befürworten?
Ja, es ist einmal eine stabile Mehrheit und auch innerhalb der Koalition kann die SPD ja durchaus ihre Gedanken ja auch zum Tragen bringen. Ja? Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem. Ja? Mhm. Also Denn wie soll es denn sonst weitergehen? Ja?
Okay, ich würde Sie gerne jetzt mal sozusagen in eine kleine Diskussion mit Herrn Neugebauer verstricken. Herr Neugebauer, hat die SPD da zu sehr sich selbst und zu wenig das Land im Blick?
Die SPD hat seit 1998 über 11 Millionen Wähler verloren. Die SPD ist eine Partei, die immer gesagt hat, erst das Land, dann die Partei. Aber eine Partei, die kein Land mehr unter den Füßen hat, muss man sehen, dass sie wieder Land unter die Füße bekommt. Und das ist die Situation der SPD. Permanent kleiner zu werden, heißt auch eben nicht mehr dem Wähler als Alternative zu erscheinen. Das heißt, nicht mehr attraktiv zu sein. Es ist nicht attraktiv für eine Partei, lediglich auf den Status einer Funktionspartei reduziert zu werden, die dann die verbleibenden Mehrheiten beschafft. Warum soll die SPD sich jetzt einem Zwang beugen, wenn Frau Merkel es nicht geschafft hat, die Kompromisse anzubieten, die sie auf einmal der SPD anbietet? Wieso soll dann die SPD sagen, wir sind jetzt der Diener? Natürlich hat die SPD einen Teil ihrer Mitglieder und Funktionäre und vor allen Dingen Abgeordneten. Die haben ein sehr fixives Staatsverständnis, das ist relativ konservativ. Aber es gibt eben auch andere, die sagen, nein, wir sind eine bestimmte Partei mit einer bestimmten Zielrichtung, mit einem bestimmten Programm und wir sind von Bürgern gegründet. Wir sind eine Partei wie alle anderen, die Interessen der Bürger in den politischen Prozess einbringen muss. Und da muss sie natürlich auch Ämter erringen wollen, da muss sie Mandate bekommen. Sonst hat sie keine Möglichkeiten, ihre Politik umzusetzen. Aber wenn sie letztendlich nur, na jetzt bin ich mal unfair und sage, der Floh auf dem Schwanz des Hundes ist und versucht mit dem ganzen Hund zu wedeln, das schafft sie nicht. Da Schwanz ist auch noch nicht mehr genug.
Herr Bergmann, überzeugt Sie das?
Nein, überhaupt nicht mehr. Er ist mir natürlich verbal auf jeden Fall überlegen. Also was soll ich dazu sagen? So, ja? Also das überzeugt mich nur nicht. Ich meine, das ist eben das typische Politikerreden, ja, und was soll's? Ja? Da gebe ich keine Antwort drauf. Was soll ich darauf antworten?
Herr Bergmann, lassen Sie mich mal fragen, wenn Sie jetzt sagen, die SPD ist da sozusagen in der Verpflichtung, auch dem Land zu dienen, das stellt ja eigentlich keiner jetzt irgendwie in Zweifel, dann ist ja die Frage, es gibt viele Sozialdemokraten und sozialdemokratische Wähler, die dieses Bündnis nicht mehr wollten. Wie würden Sie denn einem Sozialdemokraten, der sagt, also natürlich möchte ich das Land stabilisieren, aber nicht wieder mit Merkel und dieser Union zusammen, wie würden Sie versuchen, den zu überzeugen, dass er da doch seine staatsbürgerliche Pflicht nun wahrnehmen sollte?
Ja, meine, ich sag mal so, auf jeden Fall große Koalition und dass man dann den Olaf Scholz aus Hamburg langsam aufbaut als Kanzlerkandidaten. Und dann könnte vielleicht in 2 Jahren vielleicht Neuwahlen oder wenn dann 4 Jahre die regulären Wahlen sind, dann tritt der als Kanzler auf, dann hätten wir wieder einen Kanzler aus Hamburg. Ja. Dann käme die...
das spricht schon für Stabilität, ja.
Ja, ist ja klar. Eben. Aber das, was der Neugebauer dort sagt, das ist Leute besoffen quatschen.
Gut, Herr Bergmann, jetzt ja, unterbrechen also wir das dann doch mal.
Aber bei ihm habe ich es ja nicht geschafft, Herr Bergmann. Bei Ihnen ja noch nicht, oder?
Nein, aber ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie sich an der Diskussion beteiligen, weil das ist tatsächlich ja auch das, was uns interessiert, also die Kontroverse um diese unterschiedlichen Positionen, lieber sozusagen die Regierung stabilisieren oder eher tatsächlich ein klares Profil zeigen. Also vielen herzlichen Dank. Und 08000 44 1777, das ist die Telefonnummer, die Sie wählen können, wenn Sie sich auch an der Diskussion beteiligen wollen. Oder eben auch schreiben. Und Herr Bergmann hat gerade den Aspekt erwähnt des Spitzenkandidaten der SPD. Da haben wir über unsere Webseite ndr.de/redezeit eine weitere Mail bekommen. Es schreibt Marco Kaiser aus Braunschweig. Das Problem besteht in der Person Martin Schulz, der voreilig alles ausgeschlossen hat. Dieser multiple Wahlverlierer sollte endlich gegangen werden. Der Denkzettel AfD hat noch nicht richtig gewirkt. Ich habe nicht die AfD gewählt. Bei einer Neuwahl würde ich es tun, denn diese SPD hat immer noch nichts begriffen. Also auch eine klare Position. Anja Günther, die Leiterin unseres NDR-Bereichs im Hauptstadtstudio. Wie ist das eigentlich bei den unterschiedlichen Positionen innerhalb der SPD? Das ist ja auch sehr deutlich geworden, dass da unterschiedliche Führungspersonen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an der Position Neuwahlen festgehalten haben oder eben auch gesagt haben, wir müssen uns deutlich auf die Union zubewegen. Ist man sich da inzwischen untereinander wirklich einig oder ist das ein Formelkompromiss?
Nein, in der SPD gibt es noch keine Einigkeit, wie sich die Sozialdemokraten eigentlich in dieser ganzen Regierungssuche verhalten sollen. Auch Martin Schulz hat ja gesagt, heute noch mal vor dem Treffen im Schloss Bellevue, der Ausgang ist völlig offen, ob es eine große Koalition geben wird oder nicht. Das kann ich heute oder morgen noch gar nicht sagen. Also es gibt sehr geteilte Meinungen in der SPD. Es gibt auch immer noch einige führende SPD-Spitzenpolitiker, die sagen, wir sind schon eher für die Minderheitsregierung. Die Gründe sind ja hier schon einige Male genannt worden, weil sich die SPD dort stärker profilieren kann, ohne wieder in eine große Koalition mit der Union zu gehen und da möglicherweise in der zweiten Reihe zu stehen bei einer Kanzlerin Angela Merkel. Also es ist schon ein großer Spagat, den die SPD da machen würde, und es gibt eben auch sehr unterschiedliche Meinungen. Und selbst wenn heute Abend sich vielleicht entscheiden sollte, dass sich Merkel, Seehofer und Schulz noch einmal zusammensetzen, heißt das ja nicht, dass die große Koalition wirklich kommt. Denn Martin Schulz muss ja erst einmal auch noch auf dem SPD-Parteitag vom 7. bis 9. Dezember sich dieser Frage dem Parteitag stellen und da mal schauen, wie da die Meinungen sind. Also er kann das auch alles nicht allein entscheiden. Das ist auch eine Gemeinschaftsentscheidung auch der SPD-Mitglieder dann am Ende.
Ortwin Lucht aus Hamburg hat uns angerufen. Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Meinung, eine Minderheitsregierung würde unsere Demokratie in Deutschland bunter machen, weil potenzielle Regierungsentscheidungen müssten mit den anderen Parteien abgesprochen werden. Dann würde alles auch mal lebhafter werden.
Ja, und erwarten Sie auch politisch dann einen anderen Kurs in Deutschland? Glauben Sie, dass das Land dann in eine andere Richtung steuern würde?
Ja, also zum Beispiel die FDP, wenn sie dann ein Programm hätte, würde sich da mehr profilieren können, aber die Grünen eben auch, ne? Ja. Könnten dann auch mitreden, und das wäre ja natürlich alles ein bisschen lebhafter, als wenn jetzt eine neue GroKo vielleicht sogar einschlafen würde beim Regieren, ne?
Ja. Nun gibt es ja wirklich große Vorbehalte, insbesondere bei der Union, aber durchaus auch bei der SPD, die sagen, wechselnde Mehrheiten, das würde sozusagen keinen stabilen Kurs für Deutschland bedeuten. Und wir haben ja auch in der Welt eine größere Verantwortung. Ist das ein Argument, Herr Lucht, das Sie auch akzeptieren würden?
Ja, das würde ich akzeptieren, aber Merkel, die müsste auch ein bisschen mehr dann flexibler werden. Und letztendlich gibt es ja dann eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die können wir dann auch international durchsetzen.
Mhm. Ursula Münch, wie könnte man sich eine Minderheitsregierung, also wechselnde Mehrheiten, in der Praxis vorstellen, oder könnten Sie das nicht?
Ja, vorstellen kann ich es mir schon, und natürlich aus politikwissenschaftlicher Sicht, da gebe ich dem Anrufer recht, ist es natürlich auch durchaus, es ist bunter, es ist lebhafter, das freut die Journalisten, das freut die Politikwissenschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die Demokratie oder ob es auch die Europäische Union und unsere sonstigen Partner in der Welt wirklich erfreut. Man muss sich das dann so vorstellen, man hat unterschiedliche Gesetzgebungsvorhaben, Gesetze, die ja zwangsläufig immer wieder mal notwendig sind. Man muss etwas neu angehen, man muss Sachen verändern, man hat internationale Herausforderungen, und je nach Thema würde sich gegebenenfalls die amtierende Regierung, dann die Minderheitsregierung, dann bei der SPD vergewissern, ob die mitstimmen. Man würde bei der FDP und den Grünen fragen und nachfragen. Mir stellt sich immer die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn sich ständig die AfD aufdrängen würde? Würde das die CDU und die CSU tatsächlich so attraktiv finden? Und was macht man dann, wenn Volkes Stimme womöglich ein Gesetz möchte, und dann heißt es, naja, FDP würde es mittragen und die AfD meldet sich auch noch. Also da kommt man unter Umständen natürlich auch in Dilemmata hinein, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ein Punkt, der meines Erachtens gegen Minderheitsregierung spricht, ist eben das Problem, wir haben dann im Grunde so ein, das kennen wir in der Bundesrepublik, wir haben immer so Aushandlungsmechanismen. Das ist unserem föderalen System eigen. Im Bundesstaat gegenüber den den Landesregierungen, im Bundesrat muss viel ausgehandelt werden, zurzeit mehr denn je, als das früher der Fall war, weil es ja auch dort ganz unterschiedliche Koalitionen gibt. Und jetzt würden wir dieses Aushandeln, dieses ja, Zustimmung abkaufen dem anderen, quasi, ja, was gibst du mir, damit ihr zustimmt? Das würde das Regieren, die Gesetze unter Umständen extrem teuer machen. Wir hätten so eine, also in Anführungszeichen, so eine Situation eines Bazars und man muss gucken, wo kriegt man die Mehrheiten her. Und natürlich gibt niemand die Stimme seiner Fraktion her, ohne etwas dafür haben zu wollen. Und das kann viel Geld kosten.
Gero Neugebauer, ist es nicht aber auf der anderen Seite tatsächlich so, dass für alle Schlüsselfragen in der deutschen Politik es eigentlich eine Mehrheit im Parlament gibt? Also angefangen von Einsätzen der Bundeswehr im Ausland, über europäische Fragen, viele andere Sachen auch, wo sich Union, SPD und Grüne eigentlich relativ einig sind. Also mir fielen nur ein paar Bereiche aus der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ein, wo es wirklich einen Dissens gibt hier zwischen diesen Mittelparteien, nenne ich sie mal. Wäre das wirklich so schwierig?
Na, ich schätze, in der Europapolitik gibt es auch einen, aber es wäre in der Tat nicht so schwierig. Vor allen Dingen, es wird ja ein Szenario skizziert, wir sind in einer Krise, Wirtschaft läuft gut, alles funktioniert ja im Grunde genommen. Selbst der Bundespräsident, der sich jetzt in einer neuen Rolle sieht, entpuppt sich auf einmal als ein politischer Mensch und die Institution apolitisch mal gestaltet, wird nun sehr viel politischer. Es gibt Themen, die müssen aber tatsächlich ausgehandelt werden. Denn ich sage ja, die Wirtschaft läuft, aber auf der anderen Seite, wie die soziale Seite der Wirtschaft, Einkommenfrage, Arbeitsverhältnisse, Verhältnis von Befristeten, Unbefristeten, Qualifizierte, wo arbeitet wer, wie sieht eigentlich die Arbeitsgesellschaft heute aus? Das zerfasert immer mehr. Und da sehe ich in den unterschiedlichen Reaktionen beispielsweise auf solche Angebote, die die Sozialdemokratie gemacht hat, jetzt wollen wir das und das haben, heben andere empörte Hände und sagen bloß nicht. Und die Wirtschaftsverbände sagen dann, na dann, eine große Koalition, aber zur Not auch eine stabile Minderheitsregierung. Natürlich, auch Sozialpolitik lebt nur davon, dass was erwirtschaftet wird. Also es gibt ein paar Punkte, die sind wirklich konfliktträchtig. Würde sie die nicht geben, hätte es ja auch einen Erfolg der Jamaika-Verhandlungen geben können. Vielleicht sind da manche Profilierungsfragen auch eher schuld gewesen, dass das gescheitert ist. Insofern sehe ich durchaus eine solche Möglichkeit da. Ich will die Gefahr, die Frau Münch geschildert hat, gar nicht ausschließen, dass diese Bazar-Atmosphäre entsteht. Nur irgendwann kann es eine Regierung auch genug sein, denn die muss ja auch Rücksicht nehmen auf die Wählerinnen und Wähler. Und dann kann sie sagen, okay, dann stelle ich Vertrauensfrage, wenn ich das Vertrauen nicht komme, Misstrauensvotum, Neuwahlen. Mhm.
08000 44 1777, die Nummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie bei der Redezeit mitmachen wollen. Das hat getan Hanna Erben-Wunder aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie schätzen Sie die politische Lage ein? Sollte es noch mal wieder zu einer GroKo kommen?
Also da bin ich tatsächlich total dagegen, dass es noch mal eine große Koalition gibt. Ich fand, die gibt es viel zu oft in den letzten Jahren. Das war schon ja mehrmals jetzt angeblich die letzte Möglichkeit, wobei die das noch nicht mal war. Also beim vorigen Mal wäre auch Rot-Rot-Grün möglich gewesen. Und das war deswegen nicht drin, weil die SPD einfach nicht bereit war, sich nach all den Jahren mal endlich mit der Linken zusammenzutun und die alten Fäden zu klären. Wenigstens so weit, dass man zusammenarbeiten kann. Ja, und ich denke eben, bei einer großen Koalition gibt es immer eine winzige Opposition nur, die dann auch immer nur ganz zum Schluss reden darf. Das würde jetzt auch den Grünen wieder passieren als kleinste Oppositionspartei. Ne, die dürfte immer nur am Ende dann irgendwann mal was sagen und da schlafen die Leute eigentlich im Allgemeinen schon.
Die Oppositionsführerin wäre ja tatsächlich die AfD dann.
Noch eine tolle Idee, ja.
Also die automatisch würde sie den Sitz im Haushaltsausschussvorsitz bekommen, weil sie die größte Fraktion ist. Sehen Sie das als besondere Gefahr an oder sehen Sie die Zersplitterung der Opposition als schwieriger an?
Nein, ich sehe schwierig an. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt zusammenkäme als Opposition. Beim letzten Mal konnten die ja noch nicht mal einen Untersuchungsausschuss einberufen, so wenig waren das.
Das ist diesmal ein bisschen anders. Also
ja,
so,
das würde reichen. Ja. Wäre sehr gespannt, wie die AfD diesen Vorsitz leiten würde, diesen Vorsitz, und was dabei dann rauskommen würde. Und das könnte dann wunderbar in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Aber ich wäre tatsächlich für eine Minderheitenregierung. Und ich finde, wollte auch noch eins sagen, also dass ich auch finde, dass auf Martin Schulz in einer Weise wird der derzeit demontiert. Das finde ich wirklich richtig ungut. Das ist scheint mir schon wieder die nächste Hatz zu sein. Die letzte war ja Herr Wulff als Bundespräsident, wo also hinterher dann also wirklich alles zusammengetragen wurde, ne? Wenn ich in allen Zeitungen lesen muss, ja, Versager und dies falsch und das falsch und sowieso geschwächt. Ja, dann ist ja klar, also, ne, also das sind ja, also das muss ja einfach auch zermürben.
Mhm. Frau Erbenwunder, vielen Dank zunächst für Ihre Bemerkung. Ich würde gerne auf den ersten Teil eingehen, also die schwache oder möglicherweise auch vielleicht dann doch nicht so schwache Opposition. Anja Günther, wie wird in Berlin eigentlich darüber diskutiert, wie die politische Praxis aussieht, wenn tatsächlich vielleicht Herr Gauland wichtige Ausschussvorsitze besetzen kann?
Das wird noch gar nicht so intensiv diskutiert, muss man sagen. Denn im Moment sind alle so ein bisschen in dieser Hab-Acht-Stellung, in dieser Wartestellung, was jetzt eigentlich passiert. Es gab ja erst nun diesen Schock, dass die Jamaika-Koalition oder die mögliche Bildung einer Jamaika-Koalition geplatzt ist. Dann musste man sich neu orientieren und hat überlegt, was kommt eigentlich jetzt. Und dann gab es eben dieses Hin und Her bei der SPD. Erst ein klares Nein zu einer großen Koalition und jetzt doch das Einlenken zu einem Gespräch. Natürlich sind sich alle bewusst darüber, was eine große Koalition im Bundestag bedeuten würde, dass die AfD Oppositionsführer wäre. Aber der Bundestag hat im Moment erst zweimal getagt und das war auch eine konstituierende Sitzung und eine normale Sitzung. Man weiß noch gar nicht so genau, wie die AfD sich wirklich verhalten wird am Ende. Es gibt natürlich einen ersten Eindruck, aber noch keine Klarheit darüber. Also so eine richtig intensive Diskussion, auch wer jetzt welche Ausschüsse besetzt und wie dieses Verfahren ablaufen könnte, die gibt es im Moment nicht. Also im Moment schauen alle darauf, was macht die SPD und gibt es möglicherweise Gespräche über eine große Koalition oder gibt es die nicht?
Also die Opposition eher noch eine kleinere Rolle im Moment in der Diskussion. Angerufen hat uns auch Bärbel Kariert. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig hier gesehen. Oder Karlert, kann das sein? Ja, verzeihen Sie bitte.
Aber Kariert
ist
überhaupt nicht so schlecht.
Ja. Aus Wedel, schönen guten Abend. Vielleicht habe ich wenigstens für gute Stimmung bei Ihnen gesorgt.
Ja. Ich nehme sowas leicht. Ich wollte dazu etwas sagen. Nun habe ich gerade am Telefon gehört, dass meine Vorrednerin ähnlich gesprochen hat.
Das ist kein Änderungsgrund.
Ich komme aus dem konservativen Lager. Also ich bin kein SPD-Wähler. Aber mir tut der Martin Schulz ganz einfach leid. Der Gabriel hat sich weggeduckt, der Scholz duckt sich noch, alle lauern sie irgendwo. Keiner wollte antreten gegen Angela Merkel und irgendwo damals aus Kiel kam ja auch, das lohnt gar nicht, da irgendwie einen Kanzler aufzubauen.
Der ehemalige Ministerpräsident Thorsten Albig, ja. Mhm.
Genau, so. Und jetzt, mit einem Mal hat der das alles alleine verbockt. Und das glaube ich definitiv nicht. Da sind auch andere, die mit ihm gesprochen haben und ihm geraten haben, werden irgendwie so. Also ich wollte nur mein Mitleid ganz einfach mit diesem Mann ausdrücken. Mhm. Der wird ja wie ein Floh zerquetscht zwischen den Daumennägeln. Also da rebelliere ich.
Ja, es hat ja tatsächlich in der SPD eine ungute Tradition in den letzten Jahren. Wir denken an Kurt Beck, bei dem es ja ähnlich lief, ja. Gero Neugebauer. Aber welchen Anteil hat Martin Schulz tatsächlich am Niedergang der SPD in den vergangenen Monaten?
Als er da in Brüssel war, da war er doch der gelobte Mann. Und dann haben sie ihn gewählt mit 100%. So, und jetzt mit Mal ist er die heiße Kartoffel. Das stimmt doch alles nicht.
Naja, also Frau Karlert, wenn ich nur eben einwerfen darf, ohne dass ich jetzt als unhöflich betrachtet werde. Also Sie haben im Prinzip recht. Die Wahlniederlage auf Herrn Schulze zurückzuschieben, ist falsch. Auch die gegenwärtige Tonlage, Beschlüsse der Gremien als Aussagen von Herrn Schulz zu werten, zum Beispiel Beschluss des Präsidiums, das will der Schulz so, das entspricht auch nicht den Tatsachen.
Ja,
richtig ist, er hat Fehler gemacht. Die Fehler waren beispielsweise, dass er versäumt hat, seine Autorität als Parteivorsitzender einzusetzen, als die in den Landtagswahlen, insbesondere Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, die dortigen Häuptlinge gesagt haben, nee, dich wollen wir hier lieber nicht haben. Mit deinem Thema machst du möglicherweise auf irgendwelche Schwierigkeiten bei uns aufmerksam. Du kannst zwar über die Dörfer gehen, aber große Termine, große Plätze kriegst du bei uns nicht. Und da ist er dann halt in der Aalräucherei mit einer Kappe aufgetreten oder in den Dörfern in Nordrhein-Westfalen.
Aber er hatte da aber auch gar kein Amt. Er hatte doch hier in unserer Regierung gar kein Amt. Der kam da aus Brüssel, der war bei irgendwelchen Beratungen nicht dabei und so, weil er nicht im Parlament war.
Das war aber auch als Vorteil gedacht, weil er gesagt hat, der ist nicht in der Innenpolitik verstrickt. Da gibt es nichts, womit man ihn belasten kann. Nur es hat sich als Nachteil herausgestellt. Ja. Es hat sich auch als Nachteil herausgestellt, dass er zwar seit 1999 in Spitzengremien der SPD ist, aber im Grunde genommen die innenpolitische Balance nicht so kannte, dass er sagen könnte, hier muss ich einmal vorsichtig sein, hier kann ich auf Unterstützung hoffen. Aber er muss auch die Intronisierung durch Gabriel, also viel zu kurzfristig, nicht Ergebnis einer langfristigen Planung. Das ist in der Tat alles, was dazu geführt hat, dass der Hype, der ja entstanden ist, ist ähnlich wie, naja gut, Dornröschen schläft, der Prinz kommt vorbei, küsst sie wach, aber dann geht Dornröschen am Spiegel vorbei und sieht, oh Gott, ich habe immer noch das alte Kleid an und das alte Gesicht, die Frisur ist auch nicht. Aber das ist nicht alles innerhalb von 6-7 Monaten zu machen. Und er war auch nicht Partei, er war Parteivorsitzender, aber er war bis Mitte Oktober Wahlkämpfer nach der Bundestagswahl in Niedersachsen. Das heißt, er hat erst im Oktober angefangen, als Parteivorsitzender zu agieren. Und wenn man dann erkennt, eigentlich braucht diese Partei eine neue Identität, was freundlicherweise mit meiner Bemerkung, die muss in die Reha gehen, so umschrieben worden ist, ja, dann ist es natürlich zu spät. Aber es ist auch eine Medienlogik. Medien berichten nicht ausführlich über Programme und Reden. Die konzentrieren ihre Darstellung auf die Person. Und die Öffentlichkeit hat sich inzwischen auch angewöhnt, auf die Person zu gucken, über die Person Vertrauen in die Partei zu finden.
Ist das ja auch einfacher.
Ja, es hat auch seine Logik. Und insofern, gut, ist Schulz Opfer, aber er ist zum größten Teil, da bin ich ganz konsequent, nicht Schulz an der Niederlage, aber er hat einige Garnierungen dazu beigetragen.
Aber den Punkt, den Sie jetzt gerade ansprechen, Herr Neugebauer, ist ja nun natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für eine mögliche neue große Koalition, dass man natürlich auch aufs Personal schauen muss. Und natürlich haben wir alle den Eindruck, jetzt ist Schulz, wäre neu in der großen Koalition, falls sie zustande käme. Und sie ist auch nicht mehr so groß, deswegen ganz wichtig. Aber natürlich hat man das Gefühl, im Grunde, muss es tatsächlich nochmal mit den gleichen Personen sein. Also dieses nicht schon wieder hat ja nicht nur etwas mit diesem Aufeinandertreffen von Union und SPD zu tun, sondern es hat natürlich auch was mit einer Kanzlerin zu tun, mit einer CDU-Parteivorsitzenden. Und in dem Fall wird vielleicht auch in der Öffentlichkeit dieses Gefühl, nicht schon wieder eine große Koalition, ob es dann Gabriel ist oder Schulz, vielleicht differenzieren da die Leute gar nicht so
sehr. Frau Münch, sagen Sie doch mal, können Sie sich eine große Koalition vorstellen ohne Angela Merkel und ohne Martin Schulz?
Also grundsätzlich vorstellen kann ich es mir schon und ehrlich gesagt, also hätte man ja durchaus sich vorstellen können, dass Angela Merkel nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen unter Umständen sagt, Leute, ich höre auf, mit mir scheint es nicht mehr zu klappen. Das ist jetzt nicht ihre Art, aber das wäre ja durchaus eventuell ein Zeitpunkt gewesen, nur genau das ist der Punkt. Mit wem sollte die Union weitermachen? In der jetzigen Situation, so schnell backt man sich niemand Neuen und tatsächlich potenzielle Nachfolger mit Regierungserfahrung im geeigneten Alter, so viele sind da tatsächlich nicht zu sehen, die schon überhaupt in der eigenen Partei mehrheitsfähig sind. Und damit tut sich ja auch die SPD schwer. Also erstens wäre es natürlich höchst problematisch, Martin Schulz schon wieder abzusägen. Aber auch da hat man ja das Problem, wer soll es denn stattdessen machen? Vor allem in dieser, wir haben jetzt keinen wahnsinnigen Zeitdruck, zumindest nicht vom Grundgesetz her, aber irgendwann mal hätten wir ja vielleicht doch alle mal ganz gerne eine Regierung.
08000 44 1777, noch haben Sie die Möglichkeit, sich an der Redezeit heute Abend zu beteiligen, wie Dieter Schaaf aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ja, ich habe in Ihre Sendung reingehört. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Man spricht immer nur darüber, ob es jetzt Sinn macht, eine GroKo zu machen. Ja, also das ist das Hauptthema mit. Oder ob es vielleicht eine Minderheitsregierung gibt oder Neuwahlen. Ich finde es so schade, dass alle unsere Medien im Moment über diese Geschichte besonders viel sprechen. Aber niemand spricht eigentlich über die Probleme, die wir in Deutschland haben. Ja, und da geht es ja um Finanzen, um Steuern, um Pflege, um Digitalisierung, um Bildung, um marode Brücken, Autobahnen, um marode Schulen. Und das könnte ich jetzt noch erweitern auf 15 Punkte. Ja, zu wenig Parkplätze an den Autobahnen für LKWs, zu viele LKWs auf den Autobahnen, zu viele Unfälle. Zu wenig Güterverkehr auf den Schienen.
Also das Leben ist ganz schrecklich.
Herr Schaaf, Sie haben ein komplettes Regierungsprogramm gerade skizziert oder fast komplett.
Ja,
aber sagen Sie doch mal,
Geld, Entschuldigung, ja, gibt es noch drei Worte. Ja,
ja, gerne.
Kein Geld für Lehrer, kein Geld für Polizisten und auch für Pflegekräfte etc. Aber wo es mir darum geht, dass mal das auf den Punkt gebracht wird, wie man das finanzieren will. Hm. Und das ist mir egal, ob es dafür eine GroKo gibt oder eine Minderheitsregierung oder sonst irgendwas.
Aber sagen Sie doch mal, sagen Sie mal, Herr Scharf, was würden Sie denn sagen, welche Kombination würde denn diese ganzen Probleme, die Sie da angesprochen haben, am besten anpacken können? Denn das ist ja die entscheidende Frage, die sich dann stellt.
Ja, ich könnte mir dann vorstellen, eine GroKo wieder, aber wo dann auch die SPD, aber auch eigentlich, oder wir machen eine Minderheitsregierung und dann packen wir die Probleme mal an und dann haben wir ja wirklich immer 5 Meinungen oder 6 Meinungen im Bundestag und dann muss man da um Mehrheiten ringen. Wann wir das anpacken wollen mit der Digitalisierung, wie man es anpacken will. Ja, mit dem Güterverkehr auf Schienen oder weiter auf der Autobahn, mit zu wenig Parkplätzen, mit zu wenig bezahlbarem Wohnraum für Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenhauskräfte, Ärzte und so weiter in den Ballungsgebieten. Ja, das ist mir egal, aber man müsste mal darüber reden, welche Probleme wir haben und die Probleme, die wir alle haben, wenn wir sie anpacken wollen, wie wir das finanzieren wollen. Und das geht nur, dass man Steuern erhöht. Und da höre ich immer von Frau Merkel, möchte sie nicht. Herr Schulz redet von sozialer Gerechtigkeit, ist auch wichtig, aber ist für mich nicht ganz so wichtig, als wenn wir die Probleme anpacken würden.
Ja, Herr Scharf, vielen Dank. Ich glaube, Botschaft ist angekommen. Nun ist es so, dass einige SPD-Politiker ja im Vorfeld schon so ein paar Forderungen gestellt haben, die aus ihrer Sicht jetzt wichtig wären, anzupacken. Anja Günther, was glauben Sie, wird davon tatsächlich dann bei Koalitionsverhandlungen eine große Rolle spielen? Und was ist vielleicht tatsächlich mehr Maximalforderungen der SPD, die dann am Ende mit Sicherheit nicht umgesetzt werden?
Dass die SPD die Forderungen stellt, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Denn wenn sie sagt, sie geht nochmal in die Große Koalition, dann wird sie natürlich einen bestimmten Preis dafür verlangen, weil die SPD, und das ist ja auch der Unterschied dieser Voraussetzungen dieser möglichen Großen Koalition zu der 2013, es ist auch für Angela Merkel eben die einzige schnelle und stabile Möglichkeit, Kanzlerin zu bleiben und sozusagen einer stabilen Regierung anzugehören und ihr als Kanzlerin vorzustehen. Insofern ist die Ausgangsvoraussetzung schon noch etwas anders als 2013. Da müssen sich zwei Partner finden, um vielleicht möglicherweise eine Neuwahl zu verhindern. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die SPD, wenn es in Koalitionsverhandlungen ginge, ihre Forderungen besonders vehement vorbringen wird und dass Angela Merkel auch schon stärker Kompromisse machen muss, als das vielleicht früher der Fall war. Insofern wird die SPD schon versuchen, da möglichst viel durchzusetzen und auch diese sozialdemokratische Handschrift stärker herauszustellen, als das beim letzten Mal der Fall war und möglicherweise diese Fehler nicht zu wiederholen. Ob das wirklich gelingt, das ist natürlich eine Frage. Aber Angela Merkel kann im Prinzip auch nicht mehr so frei agieren, wie sie das vielleicht zu früheren Zeiten konnte. Sie braucht die SPD, wenn sie stabil weiterregieren will.
Gut, unsere Sendung hat noch etwa 8 Minuten und ich würde tatsächlich gerne noch mal etwas intensiver auf den Aspekt der Opposition eingehen. Zunächst mal 2 Hörer, die über unsere Webseite eine Mail geschickt haben, ndr.de/redezeit. Wir können nicht alle verlesen, aber einige interessante sind wirklich dabei. Da geht es einmal um diesen Aspekt, dass es eben keine große Koalition mehr wäre. So schreibt Oswald Becker aus Lübeck. CDU, CSU und SPD sind keine GroKo. Zusammen haben sie 53,4%. Das ist eine knappe Mehrheit. Jetzt vorzugeben, Union und SPD wären eine große Koalition, ist ein Fake. Sie könnten eine ganz normale Koalition bilden. Und Albrecht Rösler aus Hamburg schreibt, der Begriff der großen Koalition ist bei den heutigen Stimmverhältnissen doch vollkommen unangebracht. Auch er geht auf diese 53% ein und schreibt dann, sie haben 4 Oppositionsparteien gegen sich. Ich wünsche mir ganz klar eine modernere und angemessene Begriffsbildung. Die Opposition, 4 Fraktionen, alle ungefähr gleich stark, die AfD relativ noch die stärkste. Frau Münch, Sie haben das früher in der Sendung auch schon mal angesprochen. Sie finden, dass das nicht allzu zersplittert ist. Aber abgesehen davon, dass die gemeinsam parlamentarische Untersuchungsausschüsse bilden können, vertreten sie ja doch sehr unterschiedliche politische Richtungen. Wie stark, wie wortgewaltig kann der Opposition dann noch sein?
Das ist völlig richtig. Also natürlich sind es unterschiedliche Parteien, wobei ja ganz interessant ist, wenn man sich mal die Wählerschaften dieser unterschiedlichen vier Parteien anschaut, da gibt es ja doch die eine oder andere Schnittmenge. Also es gibt eine Schnittmenge zwischen der Wählerschaft der Linken und der Wählerschaft der AfD. Und es gibt durchaus auch eine Schnittmenge, zumindest in Teilbereichen, zwischen der Wählerschaft der Grünen und der FDP. Also da kann man sicherlich das eine oder andere Mal zusammenkommen, könnte man. Natürlich wird es kein Zusammenwirken von Linken und AfD geben, schon aus Prinzip nicht. Aber im Grunde diese Kernforderungen zum Teil sind vielleicht gar nicht so weit auseinandergehend. Also natürlich ein Problem, wenn Opposition sich auf vier Parteien verteilt. Gleichzeitig ist ja auch für die Bevölkerung, wir haben ja einen ganz, ganz großen Unterschied zur letzten großen Koalition. Und wie gesagt, da hat Herr Rösler völlig recht, wir brauchen einen anderen Begriff, aber wir sind halt alle ein bisschen bequem. Aber der ganz große Unterschied zur großen Koalition, zur Koalition von Union und SPD zum letzten Mal ist ja der, da hatten wir gerade beim Thema Flüchtlingspolitik, wir hatten keine Partei, die im Parlament diese Gegenposition zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung vertreten hat. Und die haben wir jetzt ganz massiv. Wir haben also im Grunde, jetzt gehen wir mal und hoffen, dass sich die Situation nicht wiederholt, aber trotzdem insgesamt für die Migrationspolitik, für die Europapolitik sind zum Beispiel die AfD und die FDP im Parlament, die dadurch deutliche Gegenworte haben und im Grunde etwas damit abdecken, was ein Teil der Protestwähler oder vielleicht waren es zum Teil auch Strafwähler, was die bei der Bundestagswahl vermisst haben. Und aus dem Grund hat man viele AfD gewählt und vielleicht auch manche deshalb die FDP gewählt. Also insofern, da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied und das wäre keine ohnmächtige Opposition. Ganz im Gegenteil, wir haben Medien, die sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, wie positionieren sich AfD und FDP gerade auch in der Unterscheidung. Und ich denke mir, die Opposition wäre durchaus ja, wortgewaltig und sie würde sehr zur Kenntnis genommen. Und die Wählerinnen und Wähler haben diesen Wiedererkennungseffekt. Also die sehen im Grunde das gesamte Parteienspektrum und das gesamte Meinungsspektrum ist im Bundestag dieses Mal vertreten. Das war mehrere Jahre nicht der Fall.
Gero Neugebauer, 45% ungefähr umfassen diese vier Fraktionen, aber es sind eben vier Fraktionen Ihrer Meinung, zersplitterte Opposition oder doch eine mächtige Opposition?
Nun, in der Tat, es gibt in der Opposition keine Koalition. Es gibt die Möglichkeit, dass die eine oder andere Fraktion mal guckt, ob sie in der nächsten Regierung nicht mit der oder was zusammenarbeiten könnte. Also ob die Linken und die Grünen ihre Aversion beibehalten müssten, ist die eine Sache. Ob die FDP nicht darauf zielt, auch AfD-Positionen zu gewinnen, weil sie ist die seriösere auftritt, aber eben in Punkten wie Frau Müncher zu Recht darauf hingewiesen, Migration oder Europa doch Positionen vertritt, die sie als AfD-Leid erscheinen lassen. Also es kann eine muntere Opposition geben und es ist vor allen Dingen, und das ist völlig richtig, sie widerspiegelt die Breite des politischen Spektrums in der Bundesrepublik sehr viel besser. Insofern sind die alten Vorbehalte, aus demokratietheoretischen Gründen ist eine große Koalition deshalb problematisch, weil sie die Opposition erstickt, diesmal nicht gegeben. Die Frage für mich ist allerdings, ob nicht auf der anderen Seite die Regierung eigentlich nicht auch durch drei Parteien repräsentiert wird, wenn ich an die doch immer noch vorhandenen trennenden Elemente zwischen CDU einerseits und CSU andererseits gehe, ob da nicht möglicherweise dann auch wiederum Bündnisse geschlossen werden und letztendlich die Exekutive wird sich auch bestimmt durch ein munteres Parlament nicht ihre Dominanz aus der Hand nehmen lassen. Insofern, wie gesagt, Frau Münch hat es schon angeschnitten, für Politikwissenschaftler wäre eine Minderheitsregierung ein interessantes Ding, haben wir auf der Bundesebene nicht gehabt, von den ganz kurzen Monaten mal abgesehen, die es schon gegeben hat. Das wäre wirklich wünschenswert. Für die politische Stabilität, ja gut, sei dahingestellt, aber warum soll man das auch nicht mal einüben? Ich halte das sowieso nicht für eine Sache, die lange läuft.
Eine noch andere Variante bringt unser Hörer Hans-Jörg Bieger ins Spiel. Der hat uns auch eine E-Mail geschickt und schreibt, warum müssen Koalitionen eigentlich immer für eine ganze Legislaturperiode geschlossen werden? Warum nicht die GroKo für zunächst 2 Jahre verabreden, wichtige Vorhaben zügig abarbeiten, dann neues Nachdenken, gegebenenfalls Neuwahlen? Frau Münch, wie sehen Sie das?
Naja, grundsätzlich auch ein Vorschlag. Nur, man muss natürlich immer aufpassen mit den Neuwahlen. So ganz einfach ist es ja nicht. Also wir haben ein sehr auflösungsfeindliches ähnliches Grundgesetz. Aufgrund der früheren Erfahrung der Weimarer Republik möchte man nicht ständig Neuwahlen, so nach dem Motto, wie es in England ist, jetzt haben wir eine Mehrheit, jetzt versucht man Neuwahlen vorzuziehen.
Aber Gerhard Schröder hat es ja vorgemacht, wenn es auch nicht gut gegangen ist für ihn, aber wie man Parlament auflöst, hat er gezeigt.
Das war ein relativ komplizierter Prozess und wir dürfen eins ja nicht vergessen, Neuwahlen, dieses vorzeitige Auflösen eines Bundestages, verletzt Abgeordnete auch in ihrem Rechten. Also Abgeordnete haben ein Mandat errungen, zum Teil erkämpft. Das sind Mandatsinhaber, die haben Rechte und die ziehen unter Umständen vor ein Bundesverfassungsgericht. Das könnte auch jetzt bei einer Auflösung tatsächlich passieren. Das hatten wir schon öfters. Also insofern, so einfach mal kurz mal auflösen, geht also nicht. Aber was man sich natürlich denken könnte, aber dazu ist natürlich das Gewicht zwischen den Parteien zu schwach, dass man unter Umständen, dass ein Partner sagt, naja, wir gehen nur in eine gemeinsame Koalition, wenn wir wissen, dass nach 2 Jahren ein anderer Kanzler ist. Mhm. So was hat es in der Bundesrepublik schon gegeben.
Gero Neugebauer mit der Bitte um eine kurze Antwort. Schätzen Sie das als eine Alternative ein?
Ja, aber Adenauer, na gut. Ja, es ist eine Alternative, kann man machen. Aber man muss wirklich risikofreudig sein. Und das konservative Beharren, was gegenwärtig vorhanden ist, lässt mich zweifeln.
Vielen Dank. Das war wirklich eine kurze Antwort. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Große Koalition rückt näher, gut oder schlecht für die Demokratie. Das war das Thema heute Abend in der Redezeit. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten geht es dann weiter mit Play Jazz und Sarah Seidel. Und morgen an dieser Stelle, Freitagabend um 21.05 Uhr, da können Sie Logo hören, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Intersexualität. Ergebnisse aus der aktuellen Grundlagenforschung. Was ist Intersexualität eigentlich wirklich? Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an unserer Sendung und verabschiede mich. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
Wissen, was die Welt bewegt.